Also so diese Idee von diesen Trickle-Down-Economics, was früher halt sehr handlungsweisend war, ne, dass man gesagt hat, okay, man muss irgendwie die hohen Steuersätze für die Gutverdiener senken und das sorgt dann irgendwie für mehr Investitionen, private Investitionen. Das ist eigentlich, würde ich sagen, im Wesentlichen widerlegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Hier bei uns an der Theke sitzen immer wieder Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften. Wir sprechen mit ihnen über ihre Forschung bzw. Arbeit und über ihre Perspektive auf aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Für die heutige Schicht übergebe ich den Tresen jetzt an Rudi und Felix.
Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Felix und Sebastian. Schön, dass ihr da seid. Sebastian, was trinkst du am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist?
Ja, heute habe ich hier eine Limo mit naturtrüber Limette.
Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, Prost.
Prost. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung. Ja, ich darf dich kurz vorstellen, Sebastian. Du bist Professor für Makroökonomie an der TU Chemnitz. Davor hast du lange am Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, dem IMK, gearbeitet. Und du hast tatsächlich auch an der Uni Chemnitz VWL studiert und hier promoviert. Warst also zwischendurch einmal kurz weg am IMK, aber davor auch schon mal hier. Bevor wir jetzt thematisch einsteigen, wie kamst du denn in die VWL?
Ja, wie kam ich in die VWL? Also, faktisch war es so, dass ich irgendwie so während meiner Abi-Zeit mussten wir so eine besondere Lernleistung machen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ja, wie so eine kleine Seminararbeit sozusagen, die man da macht. Und irgendwie hatte ich mich damals schon so ein bisschen so für, da war ja gerade so die Zeit, also es war 2003, als ich angefangen habe zu studieren und davor war so die Zeit, als so die Dotcom-Blase sich so gebildet hat und irgendwie alle waren irgendwie total interessiert an Finanzmärkten und damals habe ich auch was zu Finanzmärkten da gemacht. Und dann, also die Arbeit ist glaube ich irgendwie nicht gut ausgefallen am Ende, das weiß ich noch, aber egal, ich hatte damals irgendwie andere Dinge im Kopf so während der Abi-Zeit. Und auf jeden Fall, trotzdem fand ich irgendwie das Thema prinzipiell irgendwie ganz interessant. Dann habe ich vor dem Studium noch ja hier Bundeswehrzeit gehabt und habe dann irgendwie noch Zeit gehabt und habe dann mal ein Praktikum gemacht, weil ich überhaupt noch nicht wusste, was ich eigentlich studieren will. Ne? Und habe dann bei einer Bank ein Praktikum gemacht und der Chef da in der Abteilung, der meinte halt, ja, studieren Sie doch BWL, das ist was Solides und so weiter. Und irgendwie hat mir dieses Praktikum aber auch keinen Spaß gemacht. Und da habe ich aber zumindest so gelernt, irgendwie, na gut, also BWL will ich schon mal nicht unbedingt so machen. Und hatte mich dann aber irgendwie noch so ein bisschen weiter da so drumherum irgendwie schlau gemacht. Und dann hatte ich so gesehen, ja, Volkswirtschaftslehre, das klang irgendwie ganz, ganz spannend so, ne? So diese größeren Fragestellungen, irgendwie auch so politische Sachen und so, ne? Ohne dass ich da jetzt noch so richtig genau wusste, irgendwie, was ich damit eigentlich anfangen will. Aber ja, so kam das. Also eher so nach Ausschlussprinzip ein bisschen.
Okay. Ja, super, man kennt's, ne? Also wahrscheinlich auch sehr relatable, dass man vorher auch noch nicht weiß, was man damit machen will. Genau, aber du hast was damit gemacht viel. Und über einen Teil von dem, was du machst, über deine Forschung, wollen wir heute mit dir sprechen. Und zwar geht es heute um Fiskalpolitik und im Besonderen wollen wir mit dir heute über Multiplikatoreneffekte sprechen. Und zudem hast du viel mit Meta-Analysen gearbeitet. Und im zweiten Teil wollen wir deswegen auch ein paar Fragen zur Methode stellen und mit dir darüber sprechen.
Ja, gerne.
Ja, und damit steigen wir dann auch direkt mit der ersten Runde ins Thema ein. Wir sehen jetzt seit einigen Jahren eine stagnierende Wirtschaft in Deutschland. 2023 und 2024 gab es ein kleines Minuswachstum und die Prognosen für dieses Jahr deuten auch auf ein Nullwachstum hin. Die neue Koalition zwischen Union und SPD hat diese wirtschaftliche Schwäche mit in den Mittelpunkt ihres Koalitionsvertrags gesetzt und jetzt verschiedene fiskalpolitische Maßnahmen angekündigt, um der schwachen Konjunktur zu begegnen. Einmal sehr große Investitionen in vor allem in Infrastruktur, aber auch in die Aufrüstung und auf der anderen Seite aber auch Steuererleichterungen für Unternehmen. Wenn man jetzt aus der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie oder Brille darauf schaut, sind diese zwei Instrumente, Steuersenkungen und Investitionen, die zwei fiskalpolitischen Instrumente, die man ausspielen kann, oder gibt es da an sich noch mehr?
Naja, was natürlich auch geht, ist, dass der Staat praktisch Transfers zahlt, ne? Also ich meine, das ist ja so ein Instrument, was während der Corona-Krise sehr stark genutzt wurde, insbesondere in den USA, ne, mit diesen größeren Konsumschecks, die an die Haushalte ausbezahlt wurden. Oder in Deutschland gab es ja auch den Kinderbonus. Und während der Energiepreiskrise gab es dann auch nochmal diese Boni, die da gezahlt wurden, um irgendwie so die Haushalte so ein Stück weit zu entlasten und gegebenenfalls halt auch da die Konjunktur wieder anzuregen. Ne?
Mhm. Sebastian, um die Wirkung und den Erfolg von Fiskalpolitik und verschiedenen Maßnahmen bestimmen zu können, kann man sich den Multiplikatoreffekt anschauen. Und der Multiplikatoreffekt beschreibt, um wie viel Euro sich das BIP erhöht, wenn der Staat 1 Euro mehr ausgibt. Bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass sozusagen alle fiskalpolitischen Maßnahmen, die einen Multiplikatoreffekt von über 1 haben, sozusagen wirtschaftspolitisch sinnvoll sind und die einen kleiner als 1 haben, nicht?
Nee, das kann man, glaube ich, nicht so direkt sagen. Also das größer und kleiner 1 ist schon auch eine wichtige Marke, ne? Weil es sagt halt sozusagen, wenn der Staat jetzt eben, wie du sagst, irgendwie 1 Euro mehr ausgibt, dann kommt da mehr am Ende an BIP-Wirkung raus. Aber das muss jetzt nicht unbedingt so sein, dass das größer 1 ist, und trotzdem kann es halt sinnvoll sein. Ne? Also letztendlich ist ja die Frage, warum ist das jetzt irgendwie größer oder kleiner 1? Und das kann verschiedene Gründe haben, wollen wir vielleicht dann später nochmal irgendwie im Detail drauf eingehen. Aber so ein Element ist ja davon sozusagen, wie viel von dem Geld fließt irgendwie ins Ausland ab, wie viel von dem Geld kommt am Ende wieder beim Staat sozusagen an, weil sozusagen da fällt ja dann auf diese Käufe, die dann irgendwie der Staat selber tätigt und dann vielleicht auch die Haushalte dann später tätigen, fällt ja dann auch wieder Mehrwertsteuer an und Lohnsteuer und so weiter. Ne? Und da kommt ja auch ein bisschen was wieder rein so beim Staat, und das ist natürlich auch so ein Teil, der dazu beiträgt, dass dann dieser Effekt schon mal ein bisschen kleiner ist, als er vielleicht ursprünglich wäre, wenn es jetzt irgendwie kleinere Steuersätze gäbe oder sowas. Ne?
Mhm. Lässt sich das in wenigen Sätzen erklären, wie so ein Multiplikatoreffekt gemessen wird?
Ja, also Rudi hat ja schon definiert, wie es ist, ne? Also was man da misst. Also du versuchst sozusagen erstmal zu bestimmen, okay, wie verändert sich jetzt das Bruttoinlandsprodukt kausal im Prinzip, ne? Wenn du das halt irgendwie gut schätzen kannst. Wenn eben der Staat jetzt irgendwie seine Ausgaben erhöht oder senkt, man kann ja auch das Gegenbeispiel nehmen, ne? Auch eine Austeritätspolitik hat ja irgendwie einen Multiplikatoreffekt. Oder wenn er eben die Steuern anhebt oder senkt. Und wie man das misst, naja, also da gibt es irgendwie zig verschiedene Verfahren, ne? Und alles sind irgendwie mit mehr oder weniger großen Problemen behaftet, weil man es eben nicht so genau messen kann. Ne? Du müsstest halt sozusagen genau bestimmen, die Veränderung, die es jetzt irgendwie danach dann gibt, ne? Nach dieser Steueränderung oder Ausgabenänderung, kann man die alle eben diesem Ereignis zuschreiben, kausal. Ne? Also ist das jetzt wirklich die Ursache gewesen. Und da passiert ja währenddessen irgendwie ganz viel anderes, was parallel stattfindet, was jetzt vielleicht nichts damit zu tun hat, was aber auch das BIP verändert. Ne? Mhm. Und das sozusagen voneinander zu trennen, ist die große Hürde und die große Kunst. Und dann gibt's da eben statistische Verfahren, die versuchen, diesem Problem irgendwie näher zu kommen. Ne? Zum einen bei dieser Änderung der Staatsausgaben beispielsweise, ne, wie groß war denn eigentlich sozusagen die ursprüngliche Änderung der Staatsausgaben? Weil wir haben jetzt schon gerade gesagt, da fließt ja dann auch wieder was zurück, ne? Zum Beispiel irgendwie durch diese zusätzlichen Staatsausgaben werden irgendwie Arbeitsplätze geschaffen. So, wenn das passiert, hast du weniger Ausgaben in der Arbeitslosenversicherung, ne, oder für Sozialtransfers. Und dann weißt du eigentlich noch gar nicht so richtig, okay, was war denn eigentlich jetzt der ursprüngliche eine Euro, der da ausgegeben wurde, wie groß war denn das eigentlich tatsächlich dieser Effekt? Oder erstmal der Schock, ja? Und deswegen muss man sozusagen erstmal rangehen und das isolieren. So, was ist jetzt wirklich die eigenständige, exogene, sagt man, Änderung in den Staatsausgaben und den Steuern, die wir da messen können? Und da gibt es zum Beispiel die Methode, die sehr beliebt ist, dass man versucht, sozusagen aus historischen Dokumenten, beispielsweise gibt es im Bundestag gibt es so ein Archiv, was man anzapfen kann, wo eben die ganzen Gesetzesänderungen dokumentiert sind und dazu auch, was erwartet wird, was eben die fiskalischen Kosten sind. Ja, und sowas wird gerne zur Hand genommen, dass man sagt, okay, diese Schätzung, die da abgegeben wurde, das ist jetzt wirklich das, was die Fachleute irgendwie gedacht haben, okay, so groß wird jetzt irgendwie der Effekt erstmal auf die Staatsausgaben sein von dieser Maßnahme und dann weiß man, also das nimmt man dann sozusagen als Grundlage für die Berechnung. Ne? Und da wissen wir erstmal, okay, was ist sozusagen das, was reingeht? Und dann müssen wir ja noch wissen, was rauskommt an BIP-Leistungen. Und da, wie gesagt, da kann man dann natürlich irgendwie versuchen, für andere Umstände zu kontrollieren. Beispielsweise gab es eben im Nachbarland vielleicht auch irgendwie gerade irgendwelche Maßnahmen, die für die könnte man kontrollieren. Oder es gab halt irgendwelche Krisen, ja, die gleichzeitig irgendwie aufgetreten sind. Da kann man auch versuchen, die mit in die Schätzung als Kontrollgrößen aufzunehmen, wenn man das halt wieder gut messen kann. Ne? Und dann ist es so, jedes Einzelereignis, das ist schwer zu bemessen, ne? Wenn ihr jetzt sagt, irgendwie, na gut, jetzt hat irgendwie die Bundesregierung gesagt, okay, die Unternehmenssteuern müssen sinken oder die werden dann demnächst gesenkt, da kann jetzt auch niemand sozusagen wirklich eine super genaue Abschätzung darüber machen, was sind dann die Effekte davon, ne? Man kann halt dann irgendwie aus 1000 solchen Ereignissen aus der Vergangenheit irgendwie statistisch Schlussfolgerung, was kommt da im Mittel grob bei rum? Ne? Und das kann dann eine gute Abschätzung sein.
Was sagt dann die Forschung, welche fiskalpolitischen Maßnahmen sozusagen die höchsten Multiplikatoreneffekte haben?
Ja, also das ist klar, leichte Frage, schwere Antwort irgendwie, ne? Weil die Umstände sind halt immer anders. Ne? Und so ein Ding, was wir untersucht haben in der Vergangenheit, ist eben zum Beispiel, wirken diese Multiplikatoren oder sind die größer oder kleiner, die Multiplikatoren in einem Aufschwung oder in einem Abschwung von der Wirtschaft, also nicht unsere Wirtschaft hier, sondern in der wir gerade sitzen, sondern die Wirtschaft da draußen. Und gibt's da irgendwie Unterschiede? Hängt es davon ab, wie die Struktur dieser Wirtschaft aussieht? Ne? Ist sie sehr vom Export abhängig oder weniger? Das kann natürlich Einfluss haben. Also wir haben so eine Metastudie gemacht, wo wir halt versucht haben, irgendwie mal ganz viel aus der Literatur zu sammeln, so was solche Effekte sind. Also sozusagen zu diesem Zeitpunkt, was war da eben der Stand der empirischen Literatur, die ganzen Papiere, die dazu geschrieben wurden. Die haben wir alle gesammelt und ausgewertet. Und da finden wir dann eben so Durchschnittseffekte, ne, und konnten dann halt so feststellen, naja gut, also prinzipiell kann man sagen, in Krisenphasen ist der Multiplikator höher als in Phasen des Aufschwungs. Das ist auch irgendwie plausibel, weil sozusagen, wenn es der Wirtschaft eh schon gut geht, dann kann es sein, dass jetzt, wenn da noch zusätzliche Staatsausgaben dazukommen, dass das eher nur Preiseffekte hat und gar keine sozusagen wirklich realen Mengeneffekte hat. Dann kann es auch sein, dass sozusagen die in so einer Situation, dass die Leute eher dieses zusätzliche Geld halt sozusagen sparen, weil sie ohnehin schon irgendwie genug haben, ne? Und das gar nicht ausgeben. Also das macht schon irgendwie Sinn, dass halt in Krisensituationen dieser Multiplikatoreffekt sozusagen höher ist, weil dann brauchen die Leute wirklich, die jetzt gerade arbeitslos geworden sind, eben vielleicht auch die zusätzliche staatliche Stütze, oder die Bauwirtschaft ist dann sowieso gerade irgendwie, hat offene Kapazitäten und kann das halt gut gebrauchen, dass da jetzt Aufträge vom Staat kommen beispielsweise. Mhm. Ne? Und dann ist der Effekt halt höher. Und was jetzt so diese Ausgaben- und Einnahmenkategorien angeht, naja, da ist so die grobe Linie, dass man sagen kann, ja, Investitionen haben meistens irgendwie einen höheren Multiplikatoreffekt, weil die im Schnitt vielleicht auch so kapazitätserweiternd sind und dann halt auch was nach sich ziehen. Also wenn jetzt irgendwie der Staat halt, was weiß ich was, ein Infrastrukturprojekt ins Leben ruft, irgendwo Bahnstrecken ausbaut, ne, dann kann das natürlich irgendwie für die lokale Wirtschaft dann positive Effekte mit sich bringen, dass dort dann eben Ansiedlung entsteht, alles effizienter läuft vielleicht, wenn das alles gut läuft, ne? Und dadurch sind halt sozusagen so Investitionen, öffentliche Investitionen haben wahrscheinlich irgendwie einen eher großen Multiplikatoreffekt. Und was kann man noch sagen? Naja, wenn man jetzt mal so unterscheidet, gibt man jetzt den Privathaushalten Transferzahlungen, also Sozialleistungen werden irgendwie ausgeweitet oder umgekehrt, man senkt den Spitzensteuersatz. Dann würde ich sagen, sagt die Literatur im Schnitt so, da kommt mehr bei rum, wenn man es den Ärmeren gibt, als wenn man es den Reicheren gibt, weil die Reicheren, die brauchen es eh nicht, die würden es wahrscheinlich eh sparen, überwiegend. Also so diese Idee von diesen Trickle-Down-Economics, was früher halt sehr handlungsweisend war, ne, dass man gesagt hat, okay, man muss irgendwie die hohen Steuersätze für die Gutverdiener senken und das sorgt dann irgendwie für mehr Investitionen, private Investitionen. Das ist eigentlich, würde ich sagen, im Wesentlichen widerlegt. Und was halt eher relevant ist, ist sozusagen die kleine Einkommen haben, die irgendwie sozusagen selber so gerade so über die Runden kommen. Wenn man denen das Geld gibt, dann hat das wirklich eine hohe Folgewirkung, weil es halt auch wieder ausgegeben wird.
Wäre das nicht auch ein starkes Argument zu sagen, wir brauchen jetzt allein aus der Sicht, dass wir mehr Wachstum wollen, eine stärkere Umverteilung von oben nach unten? Beispielsweise durch eine Vermögenssteuer oder eine Reichensteuer und mehr Transfers oder eine Entlastung der ärmeren Haushalte?
Also prinzipiell ja, würde ich schon unterschreiben. Es ist natürlich die Frage sozusagen kurzfristig, langfristig. Ne? Also was sind die Effekte jetzt? Beim Multiplikatoreffekt sprechen wir meistens davon, irgendwie was passiert jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahren oder sowas? Ne? Was sind so die konjunkturellen Effekte davon? Und das ist das, was wir hauptsächlich so untersucht haben in unseren Studien, meistens eher so diese kurz- bis mittelfristigen Effekte sozusagen. Ne? Und da ist es klar, dass da eben genau diese Form von Umverteilung, ne? Ich nehme von den Leuten, die eine geringe marginale Konsumneigung, das ist jetzt wieder der Fachbegriff, haben und verteile es um zu denen, die eine recht hohe marginale Konsumneigung haben, die also einen zusätzlichen Euro auch wieder in einem größeren Umfang auch wieder ausgeben, dann hat das wahrscheinlich positive Nettoeffekte. So, da gibt es auch Studien dazu, die sich genau mit dieser spezifischen Fragestellung beschäftigen und die sowas auch finden. Ja, so jetzt, wenn man natürlich irgendwie über einen längeren Zeitraum hinweg nachdenken, ist der zweite Aspekt natürlich auch wieder, was sind so Anreizeffekte davon? Ne? Also klar, wenn man jetzt wir haben in Deutschland, sagen wir mal, im Vergleich zu anderen Ländern jetzt vielleicht keinen besonders sozusagen überbordenden Sozialstaat, auch wenn das oftmals behauptet wird, ne? Aber jetzt auch keinen kleinen, ne? Also da liegt Deutschland irgendwo, ja, vielleicht so bei den OECD-Ländern irgendwo in der Mitte oder sowas, ne? Klar, ich meine, also sozusagen, man muss natürlich schon auch überlegen, sozusagen, was sind die Anreizeffekte von höheren Transferzahlungen. Da ist die Literatur, sagen wir mal, recht uneins, würde ich sagen. Ja, also da gibt es eben Studien, die sagen, na gut, das hat halt dann irgendwie negative Folgeeffekte irgendwie aufs Arbeitsangebot. Andere finden das eher nicht. Da muss ich sagen, also da habe ich auch keine klare abschließende Meinung dazu oder Evidenz irgendwie.
Danke, Sebastian.
Ich würde nochmal kurz zurückkommen auf Investitionen des Staates, weil wir da vorhin auch drüber gesprochen haben und du ja meintest, dass diese generell eine höheren Multiplikatoreffekt haben. Und da wollte ich jetzt das Beispiel der Staatsausgaben, wie sie jetzt auch gerade in der Regierung besprochen werden für Militär, dass da jetzt so viel freigemacht werden soll, ansprechen. Und zwar nämlich die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Investitionen? Weil wenn man jetzt einerseits sich vorstellt, dass irgendwie jetzt der Bestand der Bundeswehr zum Beispiel wieder irgendwie aufgerüstet werden soll, sind das dann nicht so Investitionen, die praktisch einen super geringen Multiplikatoreffekt haben sollten, weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass man sich jetzt die Panzer in die Garage stellt, dann ist es ja sozusagen nur so ein kurzfristiger Effekt, den man vielleicht sogar auf Arbeitsplätze und so weiter dann haben könnte, aber ist es dann was langfristig was bringt oder wie denkt man in dem Zusammenhang darüber nach?
Also üblicherweise, wenn Sie jetzt so, gab jetzt so ein paar Abschätzungen, unter anderem hier auch von meinem ehemaligen Institut, da vom IMK auch dazu, ne, die so geguckt haben, okay, was sind jetzt die Effekte von den geplanten Maßnahmen im Rahmen der Schuldenbremsenreform. Und da wird üblicherweise dann unterstellt, dass solche Militärausgaben, auch wenn sie mittlerweile teilweise sozusagen zu den Investitionen offiziell zählen, eigentlich ja eher Staatskonsum sind, ne? Wie du richtig sagst, sozusagen. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie an anderer Stelle sozusagen wieder produktivitätssteigernde Effekte mit sich bringt, sondern das ist halt einfach Staatskonsum in dem Sinne von, dass da eben dann diese Militärtechnik oder wie auch immer dann irgendwo hoffentlich nicht zum Einsatz kommt, erstmal irgendwo steht. Ja. Und klar, das schafft Arbeitsplätze wie alles andere, vielleicht in bestimmten Branchen, da ist natürlich dann auch wieder die Frage, sozusagen, was sind da die Folgeeffekte, müsste man sich dann überlegen, wie viel verdienen die Menschen, die dort in diesen Branchen arbeiten und sind das dann wieder Menschen mit einer relativ hohen marginalen Konsumneigung oder geringen, ne? Wir müssen ja immer sozusagen diese Schritte durchdenken, wie zieht sich dieser Multiplikatorprozess sozusagen durch die Kette durch. Aber ansonsten, gut, ich meine, was man natürlich bei Militärausgaben bedenken muss, ist, je nachdem, in welchem Bereich das passiert, dass in der Vergangenheit sind, also das wissen wir so von Mariana Mazzucato und anderen, die untersucht haben, was sind so eigentlich die, wann ist der Staat innovativ, ne? Und im Vergleich, also sie erzählt ja so die Story vom Entrepreneurial State, ja, und sagt, also diese Geschichte irgendwie, dass Innovation immer nur aus irgendwelchen Garagenprojekten kommt und so weiter, das ist eigentlich nicht korrekt oder ist nur die halbe Wahrheit, sondern viel von den Basisinnovationen, die wir heutzutage halt haben, die in aller möglicher Technik steckt und so weiter, stammt eigentlich aus staatlichen Stellen, ja, die sowas entwickelt haben und da insbesondere auch aus der Militärtechnik. Also E-Mail, Internet, so hat so alles so seine Anfänge und GPS und so weiter hat alles so seine Anfänge in der Militärtechnik. Und da könnte man natürlich jetzt schon auch das Argument machen, naja, langfristig könnten daraus auch sozusagen wieder innovative Dinge entstehen, die vielleicht auch sozusagen längerfristig auch dann irgendwie positive Effekte mit sich bringen. Bloß das wird man jetzt im Multiplikatoreffekt, wenn wir jetzt irgendwie über die nächsten 5 Jahre sprechen und selbst auch 10 Jahre wird man sowas nicht messen können. Und es ist auch generell super schwer zu messen, was so irgendwie diese super langfristigen Effekte 30 Jahre und so weiter von solchen Initiativen sind, ja, weil da steckt dann so viel Unsicherheit drin in den Schätzergebnissen, dass man es einfach nicht mehr mit Sicherheit sagen kann.
Genau, jetzt springen wir so ein bisschen, aber mit Blick nochmal auf die aktuelle Regierung, wo jetzt eben Unternehmenssteuern und Investitionen irgendwie beides beschlossen wurde. Du meintest an sich, gibt jetzt die Theorie her, dass Investitionen wahrscheinlich eine höhere Wirkung haben. Hältst du es trotzdem für sinnvoll, da eine Kombination zu haben und auch Unternehmenssteuern jetzt zu senken? Oder es wäre ja an sich, gäbe es auch andere Steuern, die man senken könnte. Ne? Man könnte jetzt auch sagen, wir senken die Mehrwertsteuer, um die Konsumentinnen zu entlasten, damit die wieder mehr konsumieren oder investieren. Und da würde man ja wahrscheinlich auch wieder, um nochmal zu dem Thema von vorhin kommen, ärmere Haushalte relativ nochmal mehr entlasten, die dann irgendwie höhere Konsumausgaben haben.
Ja. Also ich glaube, diese Unternehmenssteuersenkung, die die Bundesregierung jetzt geplant hat, ne, die ist ja so in zwei Stufen. Das eine ist sozusagen, dass man zu Beginn erstmal jetzt in den nächsten 2 bis 3 Jahren degressive Abschreibungen erlaubt, sodass die Unternehmen jetzt relativ schnell einen Anreiz haben, ihren Kapitalstock zu erneuern, neue Maschinenanlagen zu investieren, weil sie da einen großen Teil von den Kosten sozusagen steuerlich absetzen können. Und das ist, glaube ich, ein sehr geschicktes Instrument, was man nicht immer wieder machen kann, ne, aber was man zumindest alle paar Jahren mal machen kann, gerade in so einer Krisensituation. Zum einen, weil es halt Ausgaben anreizt, die vorzuziehen und nicht irgendwie erstmal irgendwie auf bessere Zeiten zu warten. Ne, also das ist ja das Wichtige, gerade wenn man sich in so einer konjunkturellen Schwächephase befindet, alle irgendwie warten irgendwie ab und hoffen, dass es besser wird. Und das ist ja dann auch der Effekt, dass es sich eben dann dadurch eben auch so lange hinzieht, wenn halt niemand bereit ist zu investieren oder auszugeben, weil alle nur Vorsichtssparen betreiben sozusagen. Oder halt eben die Marktsituation abwarten und eben die Unternehmen halt nicht investieren wollen. Und da ist halt, sind diese Abschreibungen ein sehr geschicktes Instrument, vor allen Dingen auch, weil die eben sehr billig sind. Ne? Also man verzichtet sozusagen als Staat jetzt nur kurzfristig auf Einnahmen. Die kommen aber dann später ja zurück, weil diese Abschreibung ja nur im Prinzip die Steuerlast sozusagen nach hinten verschieben. Ne? Und die kommt dann später zurück und vielleicht sogar sozusagen noch mit einem Plus, weil eben die Wirtschaft angeregt wird dadurch. Mhm. Also das ist eigentlich ein super billiges Instrument und fast schon irgendwie so ein Free Lunch, ne? was man gerne hätte, dass eben der Staat einfach so super hohe Selbstfinanzierungseffekte von solchen Maßnahmen generieren kann. Nur eben, wie schon gesagt, sozusagen, das kann man halt nicht immer machen, weil du kannst eben nur einmal sozusagen jetzt erstmal die Abschreibungen verbilligen oder verbessern, ne? Und dann musst du das ja irgendwann mal wieder zurücknehmen, bevor du es wieder neu einsetzen kannst, das Instrument. Und der zweite Teil davon, dass man dann irgendwie perspektivisch die Unternehmenssteuern senken will, das ist halt, glaube ich, also zumindest nach dem, was wir so erforscht haben auch dazu, das wird wahrscheinlich nicht so bahnbrechende Wachstumseffekte mit sich bringen. Also auch dazu haben wir mal eine Metastudie gemacht, wo wir diese Literatur untersucht haben und finden da eigentlich, wenn man genauer hinschaut, dass die Wachstumseffekte von Unternehmenssteuersenkungen wahrscheinlich nicht von null verschieden sind. Hm. Ja, und das hängt an verschiedenen Effekten, die gleichzeitig auftreten, würde ich meinen. Klar, erstmal sozusagen hört sich das so an wie, naja, schön, also sozusagen jetzt haben die Unternehmen sozusagen mehr Netto vom Brutto, ne? Also da bleibt mehr hängen und dann würden die halt auch mehr ausgeben. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so, das Geld muss ja irgendwo herkommen. So, das geht woanders verloren. Und Felix, du hast ja schon gesagt, man könnte natürlich auch was anderes mit dem Geld machen. Und jetzt ist es so, dass in Deutschland wir eigentlich eher das Problem haben, dass wenn man schon irgendwie entlasten will, dann doch eigentlich vielleicht eher bei den Steuern für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ja, weil dort ist dann eigentlich im Vergleich zur Kapitalbesteuerung der Steuersatz eigentlich höher. Hm. So, und das betrifft dann halt insbesondere eben auch so diesen berühmten Mittelstandsbauch, ne, dass man dass eben die Steuersätze sozusagen inklusive Sozialversicherungssätze in der Mittelschicht, also wirklich die Mittelschicht, jetzt nicht die Friedrich Merz obere Mittelschicht, ja, sondern die wirklich irgendwo zwischen dem 50. und 80. Perzentil leben, ne, dass die halt eine relativ hohe Grenzbelastung halt haben. Und dort könnte man vielleicht dann wirklich auch was bewirken. Ne? Hm. Oder eben, wie vorhin schon gesprochen, ne, man könnte natürlich auch gucken, dass man jetzt nicht darüber spricht, irgendwie Hartz-IV-Sätze zu kürzen, sondern die halt vielleicht eher zu erhöhen, weil das eben positive Nachfrageeffekte auch kurzfristig bringen würde. So. Und die Unternehmenssteuern, ja, also zum einen gibt's halt sozusagen die Frage, was ist die Alternative, ne? Wo könnte man das Geld noch anlegen? Die zweite ist natürlich auch der internationale Steuerwettbewerb. Und wenn ein Land das macht, ist das vielleicht jetzt irgendwie schön und gut, aber ich meine, andere Länder werden auch wieder nachziehen. Und es ist nicht, also wir sehen das ja weltweit, sozusagen die Unternehmenssteuersätze sind über die letzten 40 Jahre im Schnitt halt deutlich gesunken. Mhm. Ja, und wenn das alles irgendwie so tolle Wachstumseffekte mit sich bringen würde, wenn das passiert, dann müssten ja irgendwie auch die weltweiten Wachstumsraten irgendwie total hochgegangen sein. Aber es ist auch logisch, wenn das alle gleichzeitig machen, alle Staaten, dann bleibt da am Ende eigentlich nur sozusagen bei den Hocheinkommensbeziehungen, das sind in der Regel sozusagen die Profiteinkommen, ne? Bleibt dann bei denen halt einfach mehr hängen. Ja, da sind wir wieder so beim Thema Ungleichheit, ne, was wir vorhin auch schon mal kurz tangiert haben. Und da ist nicht abzusehen, warum das jetzt unbedingt dazu führen muss, nur weil da bei denen mehr hängen bleibt, ja, dass die deswegen jetzt irgendwie mehr investieren. Ne? Also so, wie vorhin schon gesagt, Investitionen hängen, das hängt halt davon ab, ne, wie hoch meine Aussichten sind mit diesem Investitionsobjekt, irgendwie in Zukunft einen höheren Ertrag zu haben als die Kosten, die ich damit habe. Mhm. Und das hängt in einem kleinen Teil natürlich auch vom Steuersatz ab, aber nicht so gewaltig vom Steuersatz ab. Mhm. Ach so, und vielleicht noch ein Punkt dazu, wenn ich den noch kurz ergänzen darf.
Sehr gerne.
Ein Punkt dazu, der auch noch wichtig ist, ist halt, da beißt sich die Katze dann auch manchmal so ein bisschen in den Schwanz. Ne? Wenn man jetzt die Unternehmenssteuern senkt, den Steuersatz senkt, dann sinken auch die Anreize, die man an andere Stelle setzt. Also zum Beispiel, wenn es halt irgendwie eine Investitions-Erbschreibungsprämie gibt oder eine Prämie sozusagen, dass die faktische Steuerlast sinkt, wenn die Unternehmen irgendwie in Forschung und Entwicklung investieren. Mhm. Ja, und jetzt senke ich aber den nominalen Steuersatz, ja, dann sind natürlich die Anreize auch dann wiederum geringer, diese Ausgaben in Forschung und Entwicklung zu machen, weil dort jetzt sozusagen die eingesparte Steuerlast, die ich davon habe, ist ja dann auch geringer, wenn der Unternehmenssteuersatz geringer ist. Ja, und dort ist ja eigentlich gerade das, also Forschung und Entwicklung ist ja das, was langfristig eben höheres Wachstum mit sich bringt. Und da würde man dann vielleicht wirklich sozusagen positive Effekte sehen können, wenn man gezielt sozusagen Anreize setzt, eben in Forschung und Entwicklung zu investieren und jetzt nicht irgendwie sozusagen ungefragt in der Bandbreite einfach die Unternehmenssteuern zu senken und zu hoffen, dass die Unternehmen dann damit was machen.
Ja, also man schwächt quasi den Effekt anderer Instrumente
exakt mit
ab. Ja.
Danke, Sebastian. Wenn über Fiskalpolitik gesprochen wird, dann geht es ja meist um Steuern oder öffentliche Investitionen. Du hast dir mit Kolleginnen aber auch die Auswirkungen von Erhöhungen und Einschnitten in den Sozialversicherungsbeiträgen und Leistungen angeschaut. Kannst du uns kurz abholen, was ihr euch hier angeschaut habt und was die Idee dahinter ist?
Mhm. Genau, also was wir da gemacht haben in dem Artikel ist im Prinzip so ein bisschen das, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich, dass wir uns die Gesetzgebung in den letzten 50 Jahren in der deutschen Sozialversicherung angeschaut haben und geguckt haben, sozusagen, was gab es da für wesentliche Gesetzesänderungen und wie groß waren die Effekte davon erstmal auf das Staatsbudget. Und dann haben wir sozusagen gemessen, ne, wenn wir das hernehmen, was sind dann eben die Effekte auf Konsum, auf Investitionen, auf Beschäftigung, auf das Bruttoinlandsprodukt. Ne? Und da haben wir auf beide Seiten geschaut. Ne? Zum einen also Reformen, die irgendwie bei der Einnahmeseite der Sozialversicherung gemacht wurden und einmal bei der Ausgabenseite. Ne? Und Einnahmeseite logisch sind eben die SV-Beiträge hauptsächlich. In allen Kategorien, also Rente, Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung, Pflege und auf der anderen Seite was sind die Effekte eben von Ausgabenänderungen dort? Ja, und da stellen wir halt fest, wenn wir das sozusagen miteinander vergleichen, dass im Einklang mit dieser Theorie, dass die marginalen Konsumneigungen halt unterschiedlich sind von den Haushalten, je nach Einkommenshöhe, die Effekte, die Multiplikatoreffekte sozusagen von Ausgaben höher sind als die von Einnahmen. Und das kann man im Prinzip damit erklären, ne, die Beitragszahler sind ja in der Regel im Schnitt sozusagen eher weiter oben in der Einkommensverteilung angesiedelt als die Empfänger von Sozialleistungen und auch von Rente. Ne? Also Rentner sind ja in der Regel auch relativ weit unten in der Einkommensverteilung. Mhm. Und das sind ja auch nochmal, ist ja auch nochmal ein erheblicher Teil sozusagen von den Empfängern von Sozialleistungen, ne, die wir damit reinzählen.
Wenn wir uns jetzt dann nochmal auf den Koalitionsvertrag anschauen, geht es da ja auch darum, dass das Bürgergeld reformiert werden soll und damit auch die Transfers quasi gekürzt werden sollen durch verschiedene Kürzungen. Kann das am Schluss durch die Begründung, die du gerade gebracht hast, sogar vielleicht nach hinten losgehen, weil eben die Transfers gekürzt werden?
Ja, also nochmal wie eingangs schon mal gesagt, es ist natürlich immer schwierig, da irgendwie so für den jeden Einzelfall sozusagen da so eine generelle Aussage irgendwie abzugeben, ne? Weil jede Gesetzesänderung ist schon irgendwie individuell und man kann nur solche groben Richtlinien da entwickeln. Prinzipiell würde ich sagen, ja, das wäre sozusagen die Konsequenz aus unserem Papier, ne? Dass wenn da jetzt irgendwie der Bürgergeldsatz gekürzt wird weil jemand sozusagen verweigert angeblich, ne, ist ja auch immer dann sehr schwierig zu beurteilen, wie ist das irgendwie in jedem Einzelfall, ne, wenn man da diese Bedingungen verschärft, ne, dann sorgt das für letztendlich halt schon irgendwie geringere Einkommen bei denjenigen Haushalten und dann wird das sozusagen wahrscheinlich im Vergleich relativ große negative BIP-Effekte mit sich bringen. Ja, das sind jetzt aber auch keine Riesengrößenordnungen, also relativ große BIP-Effekte, ja, so müsste man sagen. Ne? Aber das sind jetzt auch, ich glaube, die Regelungen, die da beschlossen wurden, heißt ja nicht, dass durch die Bank weg jetzt irgendwie der Hartz-IV-Satz gekürzt wird oder der Bürgergeldsatz gekürzt wird, sondern dass diese Sanktionen verschärft werden. Und da bin ich jetzt kein Experte in dieser Forschung, aber was ich eigentlich aus so von Arbeitsmarktexpertinnen und Arbeitsmarktexperten weiß und deren Studien, ist, dass die positiven Anreizeffekte, die das irgendwie auslösen soll, dass man den Leuten halt die Sanktionen verschärft, dass sich das wohl sehr in Grenzen hält, ne? Und dass da vieles sich entgegensteht auch. Vielleicht kann man den einen oder anderen dann halt schon irgendwie Druck machen, wenn der halt vorher irgendwie gar keine Lust hatte, sozusagen sich irgendwie eine Beschäftigung zu suchen, ne? Aber andererseits hat es halt auch viele stigmatisierende Effekte und sorgt natürlich auch dafür, sozusagen, dass Leute sich unter Druck einen Job suchen müssen, und dann vielleicht auch ein schlechtes Match dabei rauskommen, ne? Und das ist das, was die US-Forschung insbesondere viel dazu findet und wo man auch so, es gibt auch ein, zwei deutsche Papiere, die das untersuchen, ne? Dass dann halt die mittelfristigen Arbeitsmarkteffekte von sowas eigentlich vielleicht auch eher schlechter sein können, weil man eben ständig nur Leute immer wieder irgendwie in neue Jobs reinzwingt und das aber gar nicht sozusagen das ist, wo sie irgendwie gut funktionieren oder eben wirklich irgendwie dann auch längerfristig bleiben.
Mhm. Ja. Also für alle auch, die da noch mehr dazu erfahren wollen, wir haben in der 71. Folge mit Britta Gerke über den Arbeitsmarkt gesprochen. Genau. Also nach der Folge einfach direkt da weiterhören. Jetzt wollen wir mit dir eine kurze Runde machen. Und zur Auflockerung und würden und holen sozusagen eine Runde kurze. Nach dem Motto schnell getrunken, schnell geantwortet, haben wir hier so ein paar Fragen für dich dabei. Du hast einen Joker, darfst sozusagen einen kurzen überspringen, wenn du möchtest. Genau.
Oh, jemand anrufen darf ich nicht.
Okay. Die Option haben wir noch nicht. Denken wir mal nach.
Ausprobieren.
Okay. Sebastian, bist du bereit?
Ja, soll ich nochmal schnell kurz einen Schluck nehmen?
Ja, genau. Okay, Sebastian, okay. Wo gehst du am liebsten was trinken?
Am Sportplatz, nach dem Training mit meinen Trainerkollegen beim Fußball.
Perfekt,
cool.
Was ist dir wichtig, damit du dich dort wohlfühlst? Wahrscheinlich, dass die Kollegen dabei sind, ne?
Ja, ja klar, gute Freunde.
Sebastian, du bist in Chemnitz beziehungsweise damals noch in der Karl-Marx-Stadt geboren und auch aufgewachsen. Und jetzt bist du seit über 3 Jahren Professor in deiner Heimatstadt. Und da wollten wir dich fragen, was ist das Geheimrezept, um in seiner Heimatstadt sozusagen auch noch in dem Fach, das man liebt, sozusagen eine Professur zu erlangen?
Ja, das ist ein Sechser im Lotto gewesen. Also ich meine, da gibt's, glaube ich, kein Geheimrezept, sondern da muss man irgendwie zur richtigen Zeit sozusagen, muss genau die Stelle ausgeschrieben sein, die auf dich passt. Ja, also das kann man so nicht planen und da hatte ich einfach Glück.
Jetzt ist Chemnitz auch noch Kulturhauptstadt Europas gerade. Was ist bisher dein Highlight?
Also mein Highlight.
Oder was wird das Highlight sein?
Genau, was wird das Highlight sein? Also was demnächst tatsächlich richtig schön ist, ist, das ist eigentlich ein Event, was es schon seit ein paar Jahren gibt. Das ist das sogenannte Hut-Festival. Das findet jetzt noch im Mai statt. Also wenn der Podcast jetzt noch rechtzeitig rauskommt sozusagen, dann kann man da nochmal drauf hinweisen. Das ist so ein internationales Festival, was irgendwie sehr, wo so viel so Straßen, Schaustellertum, Kultur irgendwie so präsentiert wird und alle Leute sind irgendwie so lustig angezogen und das macht irgendwie, also Chemnitz ist ja jetzt sozusagen nicht dafür bekannt, dass irgendwie die Leute hier ständig sozusagen auf der Straße feiern. Im Gegensatz zum Rheinland, wo ich früher ja auch in meiner IMK-Zeit gelebt habe, ist es ja so, dass man da abends irgendwie immer viel erlebt in den Gassen und so weiter und Chemnitz ist abends halt schon eher ja, so ein bisschen leer. Und das ändert sich dort mal so, das ist schön.
Wie hoch schätzt du den Multiplikatoreffekt für Chemnitz ein durch den Status als Kulturhauptstadt?
Oh Gott.
Was wirst du da zur Forschung machen?
Größer, kleiner, 1.
Ja, die Frage, da nutze ich jetzt den Joker.
Okay, super.
Nein, aber mal ernst, also sozusagen, es ist natürlich so, dass so eine Kulturhauptstadt, ich meine, da gibt es jetzt Riesendiskussionen darum über den Stadthaushalt, ne, weil die Mittel, die da jetzt irgendwie für dieses Jahr mal zur Verfügung stehen, für diese Projekte, die sind halt im Wesentlichen sozusagen eben auch aus, also da gibt die EU-Gelder dazu, da gibt es auch von Land Sachsen und von der Bundesregierung oder vom Bund allgemein gibt es da Mittel dazu, aber viel kommt eben auch aus dem Stadthaushalt. Und das sind natürlich auch Mittel, die dann wiederum an anderer Stelle gegebenenfalls fehlen. Und vor allen Dingen wird man sehen müssen, wie das eigentlich nächstes Jahr dann weitergeht, wenn dann sozusagen irgendwie viele von diesen Kulturprojekten ja nicht nur für ein Jahr irgendwie angelegt sind. Und wo dann, was dann davon bleibt und was dann vielleicht auch irgendwie so an neuen Ruinen sozusagen dann existiert.
Ja, guter Punkt.
Kriegst deinen Joker wieder zurück.
Auf jeden Fall. Danke.
Was war deine letzte gute Alltagsinvestition?
Wenn wir über Investitionen sprechen, dann eigentlich mein E-Bike. So, ja, das ist ganz klar. ich bin jetzt seit geraumer Zeit, sozusagen fahre ich immer auf Arbeit, weil hier ist es sehr bergig, das wissen vielleicht nicht so die meisten. Chemnitz liegt zwar so in so einer Talsohle, aber ich wohne so ein bisschen außerhalb und dann muss ich immer auf dem Hinweg über den Berg und auf dem Rückweg über den Berg und da ist ein E-Bike meine Rettung.
Perfekt. Post-Keynesianismus oder Neu-Keynesianismus?
Ja, das ist eine schwere Frage. Also ich hab mich da immer so als Wanderer zwischen diesen Welten begriffen und hoffe auch irgendwie, dass es mal sozusagen dazu kommt, dass da die Gräben überbrückt werden und arbeite da auch fleißig dran, weil ich auch sehe, dass da beide Paradigmen haben so ihre Stärken und Schwächen und da sollten wir gucken, dass wir da von beiden das Beste nutzen.
Perfekt.
Wir haben schon drüber gesprochen, du hast am IMK gearbeitet und jetzt bist du aber an der Uni. Forschung oder Lehre?
Forschung.
Sebastian, welches Buch, das du in letzter Zeit gelesen hast, kannst du empfehlen? Muss gar nicht fachspezifisch sein.
Ja, also ich habe ein schon etwas nicht zu altes, aber schon doch ein bisschen älteres Buch zuletzt gelesen. Das heißt Putins People. Das ist also eine sozusagen eine Chronologie und der Versuch der Bestandsaufnahme, wie Putin eigentlich an die Macht kam, mhm, und was alles sozusagen für Menschen um ihn herum existieren, die sozusagen zu seinem Kreis aus früheren KGB-Zeiten gehört haben und die alle heutzutage oder viele von denen halt heutzutage sozusagen im russischen Staatsapparat eine große Rolle spielen und die dann eben auch dort sich viel an dem Reichtum, an Ressourcen, an diesen ganzen großen Staatsunternehmen da halt mit bereichert haben. Und das fand ich extrem gut recherchiert, dieses Buch, total gut geschrieben und passt halt auch irgendwie jetzt sehr gut in die Zeit.
Super, danke für den Tipp.
Und letzte Frage, Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch?
Sehr pessimistisch, ja.
Alles klar. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast.
Ja, vielen Dank, Sebastian. Wir haben letzte Folge mit Alexander Thiele von der BSP Business and Law School in Berlin gesprochen. Und zwar über die Schuldenbremse und über die Vermögenssteuer. Und er hat auch eine Frage an dich weitergeleitet. Mhm. Und zwar möchte er von dir wissen, welche politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen brauchen wir, damit eine Vermögenssteuer in Deutschland wieder eingeführt werden kann?
Okay, gut. Schwere Frage. Danke, Alexander. Ich meine, also ich habe mich jetzt mit der Vermögenssteuer, wir haben uns da mal damit beschäftigt. Wir hatten mal zu IMK-Zeiten so einen Report dazu geschrieben, wo wir so verschiedene Maßnahmen versucht haben zu analysieren. Was würde jetzt die Ungleichheit reduzieren, ne? Und Vermögenssteuer ist natürlich sozusagen so ein klassischer Baustein davon. Deswegen sozusagen ein bisschen damit beschäftigt habe ich mich, aber also das ist jetzt wirklich ein bisschen aus der Blauen. Was braucht es für Rahmenbedingungen? Naja, also soweit ich weiß, sagen Umfragen, dass eine Mehrheit in Deutschland für eine Einführung der Vermögenssteuer wäre. Mhm. Das finde ich schon mal interessant, weil sonst ist ja immer so bei Besteuerungen, sagt das mal jeder, na nee, lieber nicht. Ja, und alle wollen irgendwie niedrigere Steuern und aber auch irgendwie, dass unser Sozialwesen und unser Staat irgendwie funktionieren, das will man auch. Mhm. Sehen das bloß nicht, dass das eine oftmals mit dem anderen zusammenhängt. Ne? Mhm. Und bei der Vermögenssteuer, klar, vielleicht liegt es auch daran, weil man dann erstmal denkt, okay, vermögend bin ich ja nicht so, ne? Also mich trifft das nicht. Aber vielleicht ist es auch doch irgendwie schon mehr und die Leute haben schon auch irgendwie so einen Gerechtigkeitssinn und das würde ich schon mir auch, also ja, das würde ich mir so erhoffen, dass das so ist. Deswegen sozusagen dafür diese Mehrheiten existieren, nur politisch sehe ich da irgendwie wenig Hoffnung, weil sozusagen selbst wenn sogar irgendwie ein überwiegender Teil der Wähler von diesen und Wählerinnen von diesen konservativen Parteien vielleicht bei dieser Frage ja sagen würde das sozusagen nicht in den Gesamtkanon dieser Parteien halt passen und die, ich meine, die Mehrheitslage, die kennen wir alle, ne, die ist jetzt nicht so, dass da sozusagen jetzt irgendwie eine rot-rot-grüne Mehrheit oder sowas irgendwie vorhanden wäre, wo so eine Vermögenssteuer irgendwie denkbar wäre. Also ich sehe da ehrlich gesagt irgendwie aktuell sozusagen wenig Potenzial dafür. Aber das müsste eben, wenn es nochmal um die Frage geht, das müsste sich halt dann sozusagen auch ändern, ne, dass dann eben die Mehrheitsverhältnisse bei den Parteien eben auch so liegen, dass dann wirklich irgendwie Mehrheiten da sind von Parteien, die alle explizit irgendwie eine Vermögenssteuer befürworten würden. Ne? Und das sind halt dann eben, ja, rot-rot-grün. Ne?
Dann gehen wir damit in die nächste Runde und wollen jetzt ein bisschen über die Methode sprechen, wie anfangs schon gesagt und auch im ersten Teil schon öfter angeklungen ist, dass du öfter Meta-Analysen als Methode nutzt oder in der Vergangenheit genutzt hast, um gewisse Fragestellungen zu beantworten. Und so hast du auch in einem Papier, das du bereits 2015 veröffentlicht hast, was den Namen trägt What Fiscal Policy is Most Effective? A Meta-Regression Analysis, mit einer Meta-Regressionsanalyse angeschaut, welche fiskalpolitischen Maßnahmen eben am stärksten bzw. effektivsten sind. Dabei waren sozusagen 104 Studien insgesamt dabei. Und die Ergebnisse haben wir schon, teilweise schon besprochen. Wir würden aber jetzt gerne noch über die Metaregressionsanalyse sprechen. Und dazu die einleitende Frage, kannst du uns ein bisschen erklären, wie man bei einer Meta-Analyse vorgeht?
Das ist jetzt die Nerd-Session hier sozusagen.
Kleine Nerd-Session, okay. Am Ende. Richtig. Wir dachten, ja. Wenn wir jetzt Leute verlieren, dann jetzt.
Dann lieber aber am Ende. Ja, nee, das ist gut. Ich versuche es trotzdem irgendwie so zu machen, dass es irgendwie immer noch ein paar dabei bleiben. Also wie war die Frage nochmal?
Also wie gehen wir bei einer Meta-Analyse methodisch vor praktisch?
Okay,
und was wollen wir damit erreichen?
Genau, also erstmal, was wollen wir damit erreichen? Vielleicht fangen wir so rum an, ne? Was ist das Ziel? Bei einer Meta-Analyse ist es im Prinzip sozusagen die Sammlung aller empirischen Studien in einer Literatur. Zum Beispiel eben zu der Fragestellung, wie hoch ist der Multiplikatoreffekt? Zum Beispiel zu der Fragestellung, wie stark wirkt Geldpolitik? Da haben wir zum Beispiel jetzt gerade eine Studie, die sich damit beschäftigt, ne? Wenn jetzt die EZB die Zinsen erhöht, was hat das für Effekte auf Inflation und auf die Beschäftigung und auf die Konjunktur? Genau. Und also das ist das Ziel. Man sagt sozusagen zu Beginn, okay, ich will jetzt irgendwie wissen, was ist der Durchschnittseffekt irgendwie in einer Literatur und was sind vielleicht irgendwie über die ganzen Studien hinweg die Erklärfaktoren, die jetzt das ausmachen, warum eine Studie größere und eine Studie geringere Effekte findet. Ne? So ist der Gedanke, weil ich meine, wir können aus einer einzelnen Studie natürlich auch irgendwie viel Neues lernen, die vielleicht irgendwie einen bestimmten neuen Mechanismus untersucht oder die jetzt irgendwie sagt, irgendwie ich habe jetzt irgendwie die ganz neue super Methode. Aber das ist natürlich trotzdem einfach nur ein kleines Puzzlesteinchen und eigentlich wollen wir natürlich auch so ein bisschen wissen, na gut, also diese eine Studie, die könnte ja trotzdem aus irgendwelchen anderen Gründen vielleicht irgendwie schief liegen. Wir wollen natürlich irgendwie trotzdem ein bisschen mehr statistische Power haben. Und deswegen versuchen wir sozusagen ganz viel auch an Erkenntnissen aus vielen verschiedenen Studien zusammenzubringen. Naja, und da ist natürlich wichtig, dass die Studien auch irgendwie miteinander vergleichbar sind. Das heißt also, wenn ich so eine Metastudie angehe, muss ich erstmal klar festlegen zu Beginn, was ist die Effektgröße, die ich da messen will. Zum Beispiel eben der Multiplikatoreffekt, da ist das schön, das ist so normiert, irgendwie 1 Euro mehr Staatsausgaben oder 1 Euro Steuersenkung, wie viel BIP-Effekt hat das in Euro gemessen? Mhm. Das ist schön, da hat man irgendwie so eine klare Kenngröße und da können sich kann man die Studien gut miteinander vergleichen. An anderen Stellen ist das vielleicht nicht so einfach, aber das braucht man, dass die Studien miteinander vergleichbar sind und ähnliche Dinge messen. Und dann muss man halt gucken, dass man sozusagen eben auch wirklich alles erwischt, ja, was an Literatur existiert. Das heißt, normalerweise wirst du irgendwie zu Beginn loslaufen und nimmst dir, wie sonst auch in irgendwelchen Literaturrecherchen, sozusagen so Schlagworte her, die zu dem Thema passen und filterst dann darüber deine Literaturdatenbanken und findest dann meistens irgendwie mehrere tausend Einträge. Die kannst du natürlich nicht alle irgendwie auswerten und nicht alle sind relevant. Da musst du dann halt den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, ich gucke mir jetzt die Abstracts an von den Studien und bewerte dann danach, ist die Studie wahrscheinlich relevant oder nicht. Da kann man schon mal viel aussortieren. Und dann bleiben hoffentlich irgendwie immer noch eine so beherrschbare Anzahl von Papieren übrig. Also wir hatten jetzt zum Beispiel in dieser Geldpolitik-Studie, du hast ja vorhin gesprochen von der Metastudie da von 2015 mit den 104 Papieren. Das war damals schon irgendwie viel Aufwand, weil ich das auch alleine gemacht habe. Das war Teil meiner Diss. Aber jetzt haben wir halt praktisch in dieser Geldpolitik-Metastudie sind wir dann am Ende auf über 400 Papiere gekommen, die wir halt auswerten mussten. Und das ist natürlich dann schon irgendwie ein ganz schön dickes Brett, was man da bohren muss. Das hat viel Arbeit gekostet, ne? Aber das Schöne daran ist, also man hat dann eben auch so einen schönen Literaturblick am Ende und der ist halt auch total beliebt, gerade bei Institutionen, ne? Also zum Beispiel jetzt mit dieser Metastudie zur Geldpolitik, da ist die EZB auf uns zugekommen und die interessieren sich halt dafür unsere Ergebnisse und auch für die Methodik und bauen das jetzt sozusagen auch teilweise in ihren Monetary Policy Review mit ein und zitieren uns da hoffentlich entsprechend auch sozusagen und nee, da mache ich mir jetzt eigentlich keine keine Gedanken drum. Und ja, da sieht man wirklich, dass sozusagen die akademische Arbeit, die man da macht, dass die halt auch wirklich auch auf Interesse stößt, auch außerhalb der, oder auch wirklich so sozusagen politikleitend dann eben auch irgendwas bewirken kann.
Und um da jetzt irgendwie vielleicht noch so ein bisschen dumm nachzufragen, geht's dann am Schluss drum, wenn man irgendwie diese 100 oder 400 Studien hat, wo man sich irgendwie einen Multiplikatoreffekt anschaut und da kommen dann irgendwas zwischen 0,3 und 0, keine Ahnung, 2,5 bei den Studien raus, geht's dann darum, am Schluss so einen Mittelwert zu finden, dass man sagen kann, naja, im Schnitt wird der wohl zwischen 1,2 und 1,4 liegen, wenn man sich diese 104 Studien anschaut?
Mhm. Also das ist dann schon so das Erste, was man irgendwie will, ne? Aber es ist klar, so gerade bei diesen Multiplikatorstudien, hat man ja vorhin schon gesprochen, kann man dann natürlich auch differenzieren. So, dann gibt es eben die einen, die gucken sich öffentliche Investitionen an, die anderen gucken sich Konsum an, dann welche gucken sich Steuererleichterungen an. Und da kannst du dann natürlich auch sagen, okay, was sind so die Erklärfaktoren? Und ein Erklärfaktor könnte eben sein, was war jetzt überhaupt der fiskalpolitische, die fiskalpolitische Maßnahme im Speziellen und hat die eben andere Effekte als, also hat eben diese Steuersenkung andere Effekte als die Ausgabenerhöhung. Oder man kann sich dann eben anschauen, na, das eine ist in den USA passiert, das andere ist in Japan passiert, ne, und die eine Studie untersucht USA, die andere Japan, ne, und entsprechend sind die Effekte verschieden, was sind die Eigenschaften von diesen beiden Ökonomien, die unterscheiden, und da könnte man dann auch wieder versuchen, Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, was sind eigentlich die Erklärfaktoren für größere oder kleinere Effekte. Und der dritte Punkt, das ist mir noch wichtig, bei den Metastudien geht es auch oft darum, nicht nur sozusagen so einen schönen Durchschnittseffekt zu messen, sozusagen einfach, man wirft alles rein und dann ist das arithmetische Mittel, sondern wir finden halt auch oft, dass es da einen sogenannten Publication Bias gibt. Und Publication Bias heißt, dass ja jede einzelne Studie mit guten oder schlechten Gründen sozusagen viele Möglichkeiten hätte, irgendwie verschiedene Ergebnisse zu publizieren. Also ne, die benutzen irgendwie verschiedene Schätzspezifikationen, verschiedene Kontrollfaktoren, verschiedene Samples, die sie reinstecken in ihre Regressionen, und je nachdem kommt dann halt ein bestimmtes Ergebnis raus. Und oftmals gibt es einen Anreiz, sozusagen statistisch signifikante Ergebnisse zu produzieren, weil das sich leichter publizieren lässt, plump gesagt. Ne? Und wenn bei allen der Anreiz existiert, statistisch signifikante Ergebnisse zu produzieren, und ich habe aber beispielsweise in der einen Studie ist halt der Standardfehler oder die Unsicherheit in den Daten ist relativ groß, ja, dann braucht die sozusagen, damit das statistisch signifikant wird, das Ergebnis, braucht sie einen relativ große Effektgröße, damit das immer noch statistisch signifikant ist. Ne? Weil die T-Statistik, jetzt sind wir total im Nerd-Modus, ne? Die T-Statistik, die ist ja Effektgröße geteilt durch den Standardfehler. Und erst wenn die T-Statistik sozusagen nach üblichen Standards 1,96 überschreitet, dann sprechen wir von statistischer Signifikanz. Ne? Also auf dem 5%-Niveau ist irgendwie sozusagen dieses Ergebnis statistisch signifikant. Und nur dann oder nicht nur dann, aber dann hat die Studie eben üblicherweise mehr Erfolgsaussichten, publiziert zu werden. So. Und dann gibt's noch den anderen Kanal, wenn ich jetzt auf einmal irgendwie einen negativen Multiplikatoreffekt finde. Ja, oder das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil da gibt's halt wirklich auch Theorie dazu, die vielleicht nicht stimmt, aber sozusagen es gibt zumindest irgendwie theoretische Ankerpunkte. Aber wenn man zum Beispiel jetzt sagt, der Anstieg des Zinssatzes der Geldpolitik, ne? Also die EZB erhöht jetzt die Zinsen um 1%. Und dann kommt da in meiner Studie raus und dann steigt das BIP danach. Das ist halt sehr unerwartet, sozusagen, ne? Also das würde man eigentlich nicht glauben, dass das stimmt. Und dann würde man vielleicht sagen, na, da kann irgendwas nicht stimmen. Das heißt also, ich suche jetzt nochmal irgendwie nach einer anderen Schätzspezifikation, die jetzt da einen negatives Vorzeichen findet.
Die mit der Theorie vielleicht auch übereinstimmt.
Die mit der Theorie übereinstimmt, genau. Ne? Also Theoriekonformität sozusagen. Und wenn das alle machen, ne, jeder Einzelne hat sozusagen irgendwie gute Gründe dafür, warum das eigentlich sozusagen jetzt gerade nicht sozusagen rauskommen sollte. Und dann halt nochmal weiter zu suchen. Wenn das aber alle machen, dann verschwinden halt systematisch sozusagen diese positiven Effekte. Und aber die negativen Effekte, die jemand irgendwie jetzt gleich beim ersten Mal findet, die werden halt für bare Münze genommen. Und so verschiebt man sozusagen den Durchschnitt hier in dem Falle weiter in den negativen Bereich. Und da fehlt dann, das sieht man dann halt in diesen Metastudien, das sieht man dann halt oft so, dass da irgendwie so, wenn man die Verteilung sich anguckt von den Effekten, da fehlt dann in bestimmten Bereichen irgendwie was. Ne? Also da gibt's so im Prinzip wie eine Art Scatterplot. Ne? Also man guckt sich einfach an, okay, wie sind die Effekte verteilt? Und dann fehlt da in dieser Verteilung irgendwo so ein Teil, meistens nach der Nulllinie oder eben diese insignifikanten Studien, da fehlt was. Ja, und das ist halt, das kann man dann halt sozusagen erfassen, und dann gibt's da auch Methoden, wie man dann eben diesen Effekt korrigieren kann. Ne? Und da, und das zu erfassen und diesen Effekt erstmal zu erheben, das nennt man eben dann sozusagen den Effekt von diesem Publication Bias, und den kann man dann rausrechnen. Und dann kriegt man sozusagen den bereinigten Effekt, der ist dann oftmals näher bei Null als der reine Durchschnitt. Also gerade bei dieser Geldpolitikstudie, um da jetzt nochmal kurz das Beispiel zu nehmen, ne, da ist der Effekt halt, Zinssatz steigt um 100 Basispunkte oder 1%, 1 Prozentpunkt bei der EZB. Der simple Durchschnitt würde sagen, so irgendwie da schrumpft das BIP um auch ungefähr 1% nach ein paar Monaten. Ne? Und wenn man aber für diesen Effekt korrigiert, dann ist der Effekt halt vielleicht nur halb so groß.
Okay, ja, das ist sehr interessant.
Das ist auch sozusagen von der Größenordnung her auch wirklich relevant.
Ja.
Okay, danke Sebastian. Damit beenden wir die Nerdrunde auch wieder. Aber für alle, die nicht genug haben, wir haben in der Folge 21 mit Jörg Peters auch bereits über den Publication Bias gesprochen.
Ja, schön.
Und, genau, wenn es da weiteres Interesse gibt, nach der Folge mit Britta Gerke, zur Folge 21 mit Jörg Peters.
Da habe ich ja heute Nachmittag noch ein bisschen was zu tun.
Okay, sehr gut. Okay, Sebastian, danke dir auf jeden Fall für den Einblick in deine Forschung. Das war sehr spannend.
Ja, danke auch.
Bevor wir jetzt aber hier uns aus der Wirtschaft verabschieden, hier kommen öfter Leute vorbei, die sozusagen Plakate und Flyer aufhängen. Und da war sozusagen die Frage, möchtest du vielleicht auch eine Veranstaltung oder noch ein weiteres Buch empfehlen, das du unseren BesucherInnen hier mitgeben möchtest?
Ja, gerne. Ich meine, wir haben ja vorhin schon kurz über die Kulturhauptstadt gesprochen. Ne? Natürlich gibt's da sozusagen jetzt im Laufe des Jahres viele Möglichkeiten, mal Chemnitz zu besuchen und das auch mit einer schönen Zeit zu verbinden. Chemnitz ist ja jetzt sozusagen nicht so hat ja nicht so den besten Ruf sozusagen, aber ich glaube, viele, die hierher kommen, die sagen dann immer, na, eigentlich ist es ja doch irgendwie ganz nett. Und es gibt halt hier auch irgendwie, genau, ne, habt ihr ja auch schon gesagt. Ja, es gibt halt hier auch in dieser Stadt tatsächlich eben auch ein Problem mit rechten Strukturen, ne? Das ist bekannt, aber es gibt eben auch viele Menschen, die versuchen, da dagegen zu arbeiten. Und das ist, denke ich, auch wichtig, dass das bekannt wird, und deswegen kommt also gerne mal nach Chemnitz und guckt euch jetzt, ich will jetzt gar nichts mal ganz Konkretes irgendwie hervorheben, guckt euch die Kulturhauptstadt an. Und vielleicht noch ein Tipp, wenn ich noch ein Plakat aufheben hängen darf. Es gibt ja auch viele so aus der Pluralo-Szene, die jetzt hier vielleicht auch zuhören, und es soll im August auch wieder eine plurale Sommerakademie geben, und da wird jetzt demnächst, glaube ich, der Call eröffnet, dass man sich da bewerben kann. Da können wir uns dann auch persönlich treffen, da bin ich auch dabei. Und die findet in Zeitz statt, das ist auch gar nicht so weit von Chemnitz. Das liegt irgendwo zwischen Leipzig und Chemnitz, bloß ein Stück weiter westlich. Ja? Und ist sicher auch ein Besuch wert. Das ist ein ganz schönes, war immer, also diese plurale Sommerakademie gibt's ja schon eine ganze Weile, und das war immer ein tolles Ereignis. Und dieses Jahr findet sie jetzt endlich wieder statt.
Super, werden wir verlinken.
Cool. Und wir haben das Glück, dass wir gerade hier in Chemnitz sitzen, um mit dir aufzunehmen, und werden jetzt auf jeden Fall auch gleich noch rausgehen und uns die Stadt genauer anschauen.
Ja, super.
Ja, dann würde ich hier langsam zumachen und noch einmal Danke sagen an alle unsere Hörerinnen fürs Zuhören, und nochmal ein besonderer Dank an die Leute an unserem Stammtisch, die uns monatlich unterstützen und so die Wirtschaft am Laufen halten. Hier sind weiterhin Stühle frei. Ihr erfahrt in unseren Shownotes, wie ihr auch Stammgästin werden könnt, unter anderem über Patreon. Ja, und dann vielen, vielen Dank, Sebastian, dass wir hier bei dir sein durften, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns in der Wirtschaft besucht hast. Und ciao.
Ja, danke euch und ja, alles Gute.
Dankeschön.
Tschüss.